Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Georg Schwark hören wir damit. Reflexion für Tuba über Der Mond ist aufgegangen, nach dem berühmten Gedicht von Matthias Claudius, vertont von Johann Peter Abraham Schulz. Der Wald steht still und schweiget. Über die Deutschen und die Natur reflektiert das Deutsche Historische Museum Berlin in einer Ausstellung. Wir berichten gleich. Außerdem über Theater in Berlin, auf der Bühne und im Senat. Das Berliner Ensemble adaptiert Sascha Stanicic' Roman Herkunft und der Senat streitet über die mutmaßlich unkorrekte Vergabe von Kulturfördermitteln und über den Kulturetat insgesamt. Hagboom ist tot, Sie haben es in den Nachrichten gehört. Der Autorenfilmer, Schriftsteller und Schauspieler ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Vor allem Coming-of-Age-Geschichten hat er erzählt in den Filmen Nordsee ist Mordsee, Moritz lieber Moritz und Jasmine. Er galt als engagierter Autorenfilmer, der sich auch politisch einbrachte. Das Hamburger Filmfest hat er mitgegründet und den Filmverlag der Autoren und das Filmstudium an der Hamburger Universität. Und er hat selbst gelehrt. Fatih Akin zum Beispiel war sein Schüler. Und der sorgte gerade noch einmal für Aufmerksamkeit, als er den autobiografischen Roman Amrum von Hagboom verfilmte. Das Ergebnis wurde bei den Filmfestspielen in Cannes gefeiert und ist gerade im Kino zu sehen. Danny Marques Marcialo über Hagboom.
Dass Hagboom außerhalb von Amrum, wo er den Großteil seiner Jugend verbracht hat, ein eher ungewöhnlicher Name ist, das war Hagboom immer bewusst.
Viele Leute fragen mich ja als erstes, woher kommt eigentlich dieser komische Name? Habt ihr euch den selbst ausgedacht? Weil Harg ist ein Amrumer Name, vielleicht auch ein nordfriesischer Name. Viele meiner Vorfahren hießen Harg.
Seine Jahre auf Amrum haben ihn für den Rest seines Lebens geprägt, betont er immer wieder. Geboren ist Hagboom aber 1939 in Hamburg-Othmarschen. Er studiert schließlich Jura, arbeitet als Strafverteidiger. Ein berühmter Nachbar in Hamburg öffnet ihm eine neue Perspektive.
Als wir in der Warburgstraße wohnten, wollte der Zufall, dass in der Wohnung nebenan Horst Janssen, der große norddeutsche Grafiker, wohnte. Da hat sich schon bei mir eingeschlichen, dass so die Welt der Juristen nicht meine Welt sein würde.
Ende der 60er Jahre stürzt sich Hagboom in die Filmwelt, steht als Schauspieler für Rainer Werner Fassbinder vor der Kamera. Schnell führt er auch selbst Regie. 1976 dreht er Nordsee ist Mordsee über zwei Rumtreiber im Teenageralter. Es wird einer der Hamburg-Filme überhaupt.
Neulich war ich hier in einer Kneipe, die nennt sich Hafenbahnhof. Da spielten die Nordsee ist Mordsee. Die Kneipe war knallvoll. Und da ist mir zum ersten Mal durch den Kopf gegangen, warte mal, du hast hier einen Film gemacht vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren hast du einen Film gemacht, den spielen die Leute heute noch. Hast du einen Klassiker gemacht? Ich konnte das gar nicht glauben.
In den Hauptrollen, wie auch in einigen seiner anderen Filme, sein Stiefsohn Genghis und sein Adoptivsohn Uwe Boom, der ein sehr erfolgreicher Schauspieler wird und überraschend 2022 verstirbt. Hagboom kann mit leuchtenden Augen von Familienfeiern erzählen, wo bis zu 25 Menschen an einem Tisch zusammenkommen.
Ich bin so ein Familienfreak.
In seiner Arbeit erzählt Hagboom immer wieder von Jugendlichen mit Problemen, aber auch von der Frage nach Gerechtigkeit im Rechtsstaat. Wie in Der Fall Bachmeier über eine Mutter, die den Mörder ihrer Tochter tötet.
Im Gegensatz zu einigen meiner Kolleginnen und Kollegen glaube ich eben, dass das Kino überhaupt ein emotionaler Gefühlsprozess ist.
Filme sollten zugänglich sein, nicht verklausuliert, findet er. Das lehrt er auch jahrzehntelang seine Studenten. Anfang der 90er Jahre gründet er den Filmstudiengang an der Uni Hamburg. Das größte Talent, dem er je begegnet ist, ist heute Golden Globe-Preisträger und aus Altona heraus international bekannt geworden. Fatih Akin.
Man musste auch einen Kurzfilm vorweisen. Er hatte aber keinen Kurzfilm, sondern irgendwie 400 Meter belichtetes Material. Und man musste sich entscheiden, ob man Regie, Drehbuch oder Kamera oder Produktion studieren wollte. Und er wollte alles studieren.
Zusammen schreiben sie Drehbücher. Unter anderem für Chick und Aus dem Nichts. Und viele Jahre auch an der filmischen Umsetzung von Hagbooms Jugend auf Amrum.
Also jeder Film ist so wie ein neues Kind. Und jedes Kind ist in dem Moment, in dem es geboren wird, der Mittelpunkt. Und so ist das beim Film auch.
Der Autorenfilmer Hagboom ist im Alter von 86 Jahren gestorben. In Berlin steht die nächste Kürzungsrunde im Kulturetat an. Heute berät der Hauptausschuss darüber. 2025 wurde der Etat um 130 Millionen Euro gekürzt. Im nächsten Jahr sollen es dann noch einmal 145 Millionen weniger sein. Kultursenator Giorgiallo war nach scharfer Kritik an seiner Passivität in dieser Sache zurückgetreten. Seine Nachfolgerin Sarah Whittle-Wilson hat die Kürzung etwas reduzieren können. Der Einsparungskurs aber, der hat sich nicht geändert und soll auch 2027 fortgesetzt werden. Und nächste Woche startet ein Untersuchungsausschuss. Der soll klären, ob Giorgiallo mehrere Millionen Euro Fördergelder ohne korrekte Verfahren vergeben hat. Claudia van Laak ist unsere Landeskorrespondentin in Berlin. Ich habe sie gefragt, was denn Giorgiallo vorgeworfen wird.
Also es geht da um 3,4 Millionen Euro aus einem Topf gegen Antisemitismus und zur Prävention von Antisemitismus. Und die sollen eben nicht nach fachlichen Kriterien vergeben worden sein, so wie man es sonst macht, mit einer Förderrichtlinie, mit einer Jury, sondern diese 3,4 Millionen, die liefen unter der Überschrift, Zitat, Projekte von besonderer politischer Bedeutung. Und da gibt's eben eine Liste und guckt man sich die genauer an, da findet man schon das ein oder andere, was da ein Geschmäckler hat. Da taucht plötzlich ein Bauunternehmen auf, wo man sich fragt, was hat das jetzt mit Antisemitismusbekämpfung zu tun? Oder eben ein Projekt, wo sich im Impressum Max Mustermann findet als Geschäftsführer. Oder auch ein Mitarbeiter eines CDU-Abgeordneten taucht da auf. Ein anderes CDU-Mitglied, Teil desselben Ortsvereins, wie der besagte Abgeordnete und so weiter. Und auch die neue Kultursenatorin Sarah Whittle-Wilson, sie ist ja die Nachfolgerin von Giorgiallo. Sie hat sich da im Parlament zu diesen Vorgängen klar positioniert.
Wir brauchen hier klare Kriterien, die keinen Zweifel an den Projekten lassen. Und es gibt hier Handlungsnotwendigkeit. Ich möchte hier aufräumen und ich stehe für Aufklärung.
Also wenn sie sagt, wir brauchen hier klare Kriterien, kann das nur heißen, die gab es nicht. Und wenn sie sagt, ich möchte aufräumen, heißt das auch nur, es herrschte bislang Unordnung, so meine Einschätzung.
Ja, CDU-Abgeordnete hast du angesprochen. Der Eindruck entsteht, dass es da ziemlich kurze Wege gab und die Kommunikation über diese kurzen Wege, die ist offenbar auch dokumentiert.
Ja, das ist so. Das haben die Grünen eingesehen. Die gesamte Kommunikation, sowohl E-Mails als auch alle möglichen anderen Dokumente. Und da findet sich zum Beispiel eine E-Mail von einer Person aus dem Leitungsstab von Giorgiallo und eine andere. Da steht sinngemäß drin, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, wie verteilen wir nochmal diesen Antisemitismus-Topf? Ich habe mir notiert, 3 Millionen für die CDU, 300.000 für die SPD. Also das schien in der Kulturverwaltung tatsächlich so gelabelt worden sein. Das Geld verteilen nicht wir, sondern die CDU.
Nächste Woche jetzt wird es dazu einen Untersuchungsausschuss geben, beantragt von Grünen und Linken. Wie viele Erkenntnisse werden denn da wohl noch gewonnen werden?
Ja, das wissen wir nicht. Also die Grünen und die Linken sagen, der Untersuchungsausschuss ist zwingend. Die Opposition hätte seit Monaten Fragen im Kulturausschuss gestellt. Die sind aber immer ausweichend beantwortet worden, sagen sie. Ich frage mich allerdings, das ist ja jetzt kein riesen komplizierter Vorgang gewesen. Warum braucht man da unbedingt so einen großen Untersuchungsausschuss dafür? Klar ist, da ist natürlich auch Wahlkampf dabei. Nächstes Jahr im September wird ja das Landesparlament neu gewählt und da hofft die Opposition auf Munition gegen die CDU-Kulturpolitik, so meine Einschätzung.
Giorgiallo, ich habe es am Anfang gesagt, war zurückgetreten nach Kritik. Er habe nicht genug ums Geld für die Kultur gekämpft. So wesentlich mehr, muss man sagen, hat seine Nachfolgerin Whittle-Wilson ja auch nicht rausgeholt. Ihr scheint das aber nicht so zu schaden. Warum nicht?
Ja, interessantes Phänomen finde ich auch. Diese massiven Proteste, die es ja gab vor einem Jahr in Berlin, die gibt es momentan nicht, obwohl weiter so gekürzt wird. Also das kann man interpretieren, dass der Kulturszene natürlich klar ist, dass sie von den ganz, ganz allgemeinen Kürzungen nicht ausgenommen werden kann. Und die Theater und Bühnen, die haben auch schon immer gesagt, wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten, aber wir wollen eben ernst genommen werden mit unserem Bedenken und wir wollen das im besten Fall gemeinsam machen mit der Kulturverwaltung, mit der Kultursenatorin und dass da nicht gegen uns gekürzt wird. Und mein Eindruck ist, dass das ganz gut funktioniert. Sarah Wedel-Wilson ist äußerst verbindlich in ihrem Ton und es gibt auch große Runden gemeinsam mit dem regierenden Bürgermeister und der Kultursenatorin, der sogenannte Kulturdialog. Also die meisten fühlen sich da mitgenommen. Andererseits muss man sagen, mit den neuen Kürzungen fällt der Kulturanteil am Haushalt unter 2%. Und das gab es in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht.
Unsere Berlin-Korrespondentin Claudia van Laak über den Berliner Kulturhaushalt, der gerade in Beratung ist. Heute spricht man im Hauptausschuss des Berliner Senats darüber und über die Vorwürfe unkorrekter Fördermittelvergaben. Auch wenn gekürzt wird im Kulturetat, Berlin hat bundesweit die mit Abstand vielfältigste Theaterlandschaft mit einem halben Dutzend etablierter Sprechtheater. Das Berliner Ensemble zeigt nun eine Bühnenadaption von Herkunft. Ein Roman ist das aus dem Jahr 2019 von Sascha Stanicic. Der ist teilweise autobiografisch. Er handelt vom Krieg im ehemaligen Jugoslawien, der Flucht von Stanicic, dem Exil, seiner Ankunft und Jugend in Heidelberg. Und sein Thema, Herkunft, das hat vor dem Hintergrund weltweiter Fluchtbewegungen natürlich Aktualität. Auch am Hamburger Thalia Theater und am Theater Oberhausen stand der Roman schon auf dem Spielplan. Ein Berliner Ensemble inszeniert nun der ukrainische Regisseur Stas Schirkow. Eberhard Spreng hat das gesehen.
Eine üppig bepflanzte Verkehrsinsel im fahlen Licht von zwei Lampenmasten. Hier beginnt eine Meditation über Fragen von Herkunft und Identität. An einem Ort also, den Migranten auf ihrer Flucht aus Krisengebieten mitunter aufsuchen. Niemandsorte, Passagen des Übergangs, von denen sie nicht sofort wieder vertrieben werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich der Protagonist des autobiografischen Romans Herkunft von Sascha Stanicic eine der Schlüsselfragen. Gespielt wird er von Marina Galik. Der exil-ukrainische Regisseur Stas Schirkow bebildert das Drehen und Wenden des Herkunftsbegriffs ganz buchstäblich. Marina Galik wälzt sich während ihrer Rede auf dem Boden hin und her. Die drei Nebenfiguren umtänzeln derweil den Bühnenaufbau in neckisch verspielter Schrittfolge. Das sind die von Peter Molzen gespielte Großmutter, der Erzählerfigur, sowie deren Eltern. Die Mutter spielt hier die schwarze Joyce Sanna. Diese Besetzung lässt keine Zweifel aufkommen. Es geht hier nicht um Genderkonformität oder geografische Zuordnung, nicht um fixe Identitäten, sondern exemplarisch um alle Fluchtgeschichten, um fluide Verkörperung in der Frage nach der Herkunft.
Ob Brandenburg oder Bosnien, Identitätsstress schert sich nicht um Breitengrade. Wer kommt schon wirklich dort an, wo er hin will? Was ist Herkunft? Was ist Heim?
Sascha Stanicic hatte mit seiner Mutter das zerfallende Jugoslawien im Sommer 1992 verlassen und war nach Heidelberg gekommen. Er kam aus Visegrad. Aber wo liegt das? In seiner Erinnerung und der seiner Familie ist das immer noch ein jugoslawischer Ort. In den 1990er Jahren, der Zeit aufkommender nationalistischer, ethnischer und kultureller Zuordnungen, wurde das eine Stadt in Bosnien. Mit sehr viel feinsinnigem Humor beschreibt der Autor in seiner mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Erzählung in ganz konkreten Episoden die Paradoxien und Widersprüche, die dann entstehen, wenn einem Menschen eine Identität zugeschrieben wird. Oder wenn er für sich selbst einen klaren Herkunftsbegriff behaupten soll, zum Beispiel, weil die Ausländerbehörde einen handgeschriebenen Lebenslauf verlangt. Das Problem stellt sich vor allem, wenn das Land, in dem er geboren wurde, gar nicht mehr existiert. Den letzten Endes optimistischen Humor des 2019, also noch vor Corona und dem russischen Angriffskrieg veröffentlichten Romans, hat der ukrainische Regisseur seiner Theaterversion weitgehend ausgetrieben. Er stellt den Diskurs vor allem in eine von rechts immer mehr verdüsterte Epoche, die schon in den 1990er Jahren begann.
Am 24. August 1992 werfen Neonazis Molotow-Cocktails auf ein Wohnheim mit vietnamesischen Vertragsarbeitern in Rostock. Es gibt Zuschauer, Rostocker Bürger, Hass. Spaßtouristenpolizei. Man trinkt Bier und isst Wurst und schaut in die Flammen. Ein deutscher Pogromjahrmarkt.
Biografische und politische Zeitgeschichte verflechten sich in Herkunft von Sascha Stanicic zu einer Chronik, die deutlich macht, wie brüchig, vorläufig und wechselhaft Identitätsbegriffe sind. Stasirkov verpackt das in eine grelle, bewegte und mutwillige Revue-Ästhetik. Nicht immer ist das im Einklang mit dem Roman. Die Verkehrsinsel vom Anfang verschwindet im Bühnenhimmel und wird zur Decke über einem von spitzen Vorhängen eingerahmten Innenraum. Der steht für die untergehende Welt der in Bosnien gebliebenen Großmutter. Als meine Großmutter Christina Erinnerungen zu verlieren begann, begann ich Erinnerungen zu sammeln, sagt der Roman und die Theaterbearbeitung. Aber all die Erinnerungen wollen sich nicht zu der einen großen Narration zusammenfügen, aus der sich eine Zusammengehörigkeit, ein schöner Lebenslauf, eine schicke Weltanschauung oder irgendein anderes geschlossenes Bild formen ließe. So ist wohl das Leben. Und vielleicht löst genau das Wut und Gewalt bei Menschen aus, die einfache Weltbilder brauchen und die jetzt am rechten Rand immer mehr werden.
Eberhard Spreng über Herkunft nach Sascha Stanicic am Berliner Ensemble. Natur und deutsche Geschichte heißt eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin. Da fallen einem als erstes vielleicht Klischees ein wie der deutsche Wald, die Romantik oder etwas aktueller vielleicht die Umweltbewegung und die Grünen. Das Museum aber legt einen komplexeren Naturbegriff zugrunde. Da geht es um mehr als gemütvolle Landschaften oder Umweltschutz. Untertitel der Ausstellung: Glaube, Biologie, Macht. Und damit geht es auch um historische Argumentations- und Deutungsmuster von Natur und Begründungen für Ausgrenzung, Kriege und Machtansprüche. Carsten Probst hat das gesehen.
Im Mittelpunkt stehen Menschen, denen in verschiedenen Zeiten und Umständen das Wort Natur etwas völlig anderes bedeutete. Manches davon, auch aus alter Zeit, wirkt heute noch überraschend aktuell, manches abgelegt. Raphael Gross, Präsident des Deutschen Historischen Museums.
Welche Rolle spielte Religion bei der Entwicklung von Naturvorstellungen? Wie veränderten sich diese Vorstellungen mit der Herausbildung von biologischen, biologistischen Debatten? Welchen Bezug hat der Begriff der Natur zu Herrschaftsvorstellungen und zu Machtverhältnissen? Sie merken damit auch gleich, dass unser Interesse über die Fokussierung auf die gängigen Themen des Natur- oder Umweltschutzes weit hinausgehen.
Mit der Äbtissin und mittelalterlichen Naturmystikerin Hildegard von Bingen beginnt ein über 5 historische Stationen bis zur Zeit des Kalten Krieges ausgerollter, bunter Bilderreigen. Über alle Zeiten hinweg erscheint die Natur gleichgesetzt mit Ursprünglichkeit, mit göttlicher oder jedenfalls nicht menschlicher Schöpfung, in diesem Sinn mit Fügung und Schicksal oder gar Bestimmung. Der Wolf wird im Dreißigjährigen Krieg zum Sinnbild der Bestie des Krieges, die das Land wie eine Naturgewalt heimsucht. Der Jenaer Zoologe Ernst Haeckel war im 19. Jahrhundert der bekannteste deutsche Vertreter der Evolutionstheorie, der die Natur zur Künstlerin erklärte und mit seinen Strukturmodellen pflanzlicher und tierischer Formen großen Einfluss auf den Jugendstil hatte. In der NS-Ideologie wurde die Frage der völkischen Natureinheit schließlich zur Schicksalsfrage der deutschen Nation pervertiert. Die Urgewalt der Natur, so lehrt es aber schon Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert in ihren Traktaten, muss selbst gepflegt, im Zweifelsfall aber auch beherrscht und kontrolliert werden. In illuminierten Handschriften scheint Hildegards Begriff der Grünkraft in einem System der göttlichen Schöpfung auf. Dienst an der Natur war in diesem Sinn Gottesdienst. Im Gegenzug vermittelte die Natur die göttlichen Gaben der Heilung und der Erhaltung des Lebens. Den Beginn einer wirtschaftlichen Globalisierung repräsentiert schließlich das Handelsimperium der Fugger. Ein Globus aus dem Jahr 1492 ist die älteste erhaltene Darstellung der Erde in Kugelform und stammt aus Nürnberg. Amerika ist darauf noch nicht verzeichnet, aber die anderen Erdregionen, aus denen zu dieser Zeit neuartige Waren, Pflanzen und Tiere nach Europa kommen, und auch andere Menschen. Der erste Globus und ein ausgestopfter indischer Pfau sollen in der Ausstellung den Beginn der rationalen Naturwissenschaften und ein neues strategisches Verhältnis zum Planeten manifestieren, Kuratorin Julia Voss.
Da ist zum einen Johannes Kepler, der die Regelmäßigkeit der Planetenbewegung in einer Zeit beschreiben wird, die in den 30-jährigen Krieg mündet. Da ist er bestimmt eine ganz wichtige Figur. Die andere Figur wieder Maria Sibylla Merian mit dem Zyklus des Seidenspinners, der dann übertragen wird auf viele weitere Insekten. Auch die Vorstellung, dass es hier regelmäßige Abläufe in der Natur gibt, die man empirisch entweder messend oder beobachtend eben zu Gesetzmäßigkeiten zusammensetzen kann.
Der menschliche Verstand, der für sich beansprucht, die Naturgesetze zu erkennen und zu erforschen, verinnerlicht den Begriff der Natur. Dieser zieht sich als Grundlage ihrer Beherrschung von hier aus über die Industrialisierung, den Kolonialismus bis zur biologistischen Auslese im Nationalsozialismus und auch bis zu den wirtschaftlichen Systemkonflikten des Kalten Krieges. Die Ausstellung bleibt dabei aber letztlich eine summarische Aufzählung. Der Ambivalenz des Naturbegriffs heute geht sie nicht auf den Grund, die den Einfluss naturmetaphysischen Denkens bis heute ausmacht, etwa in Geschlechterdebatten, Identitätsdiskursen, Kulturkonflikten oder Kriegen, in denen nach wie vor und mit ungebrochener Emphase Gewalt- und Kontrollmechanismen im Namen von angeblich höheren Naturgesetzen legitimiert werden. Die dahinter verborgenen Naturbegriffe können sich auf erstaunlich alte Traditionen berufen und sie erscheinen dabei so selbstverständlich im Gebrauch wie die Natur selbst.
Die Ausstellung Natur und deutsche Geschichte im Deutschen Historischen Museum Berlin. Der Goldene Ehrenbär der Berliner Filmfestspiele 2026 geht an die Schauspielerin Michelle Joe. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, spätestens seit ihrer Rolle als furchtlose Schwertkämpferin in Ang Lees Film Tiger and Dragon gilt sie als Ikone des asiatischen Action- und Martial-Arts-Kinos. Dabei führte sie in ihren Filmen viele der Stunts selbst aus, berühmt etwa ihr Sprung durch eine Glasscheibe Kopf voraus. Entsprechend lobt die Jury ihre bemerkenswerte Körperlichkeit und ihre furchtlosen künstlerischen Entscheidungen. 2023 wurde sie als erste asiatische Schauspielerin mit einem Oscar ausgezeichnet. Und in wenigen Tagen wird Michelle Yeoh wieder im Kino zu sehen sein, als Hexe im Film Wicked 2. Beim Festival International de la Bande Dessinée in Angoulême, dem bedeutendsten Comic-Festival Europas, gibt es Streit. Schon länger gibt es Vorwürfe von Machtmissbrauch, sexuellen Übergriffen und Vetternwirtschaft. Zuletzt hatten über 40 Verlage und zahlreiche renommierte Künstler mit Boykott gedroht, darunter etwa Lüß und Art Spiegelmann. Sie wehren sich gegen die Entscheidung des Trägervereins, den Vertrag des unpopulären Festivalorganisators Franck Bondou um gleich 9 Jahre zu verlängern. Heute hat das Festival diese Entscheidung zwar revidiert, aber ob das ausreicht, um die Boykottwelle zu stoppen, muss in den kommenden Tagen zeigen. Und laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung steht das Festival nun vor einem Scheideweg. Es könnte wieder eine ambitionierte Messe werden oder zur kommerziellen Kirmes mit Cosplay, Pokémon und Videospielen. Die Autorin Marina Lewitska ist tot. Ihr literarisches Debüt gab die Britin ukrainischer Abstammung erst mit 60 Jahren. Dazu sagte sie selbst im Jahr 2010:
I started writing when I was 4 years old and I wrote for 50 years with complete lack of success. I've had 50 years of failure and only 5 years of success.
Mit 4 Jahren angefangen, dann 50 Jahre scheitern, 5 Jahre Erfolg, lautete damals Lewitskas Bilanz. 2005 war zum ersten Mal ein Roman von ihr veröffentlicht worden, Kurze Geschichte des Traktors auf Ukrainisch. Das Buch wurde ein internationaler Bestseller und in über 33 Sprachen übersetzt. Weitere Romane über die Themen Migration, Familie und ihre ukrainischen Wurzeln folgten. Gelobt wurde sie für ihren Witz und die soziale Sensibilität in ihren Büchern. Jetzt ist Marina Lewitska mit 79 Jahren gestorben. Mehr Geld für die Kultur. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat eine bessere Förderung von Kultureinrichtungen, Denkmalschutz und der Erinnerungskultur beschlossen. Der Etat wird um rund 10% auf 2,57 Milliarden Euro aufgestockt. So bekommt etwa das Programm Kulturinvest 120 Millionen Euro zusätzlich für die Unterstützung baureifer Kulturprojekte. Auch Projekte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Euthanasie und Zwangssterilisation werden verstärkt gefördert, sowie Projekte zur jüdischen Gegenwartskultur. Und das Musiktheater an der Wien ist Opernhaus des Jahres. Es wurde gestern im Rahmen der International Opera Awards in Athen ausgezeichnet. Überzeugt hätten sein mutiges und breit angelegtes Programm, das mehr als 400 Jahre Musikgeschichte umfasste, so die Begründung.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses in Berlin, die Aktivrente, die im Bundestag beraten wurde heute, und die UN-Klimakonferenz in Belém. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Ich bin Jörg Biesler. Einen guten Abend.